Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Max spricht mit. Heute eine Sondersendung aus Venedig. Wir befinden uns hier in dem wunderbaren Palazzo Experimental. Sie sehen den schönen Garten im Hintergrund und mich freut es ganz besonders, Architekt Hermann Tschech begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie da sind. Ja, das Wiener Magazin Falter hat Hermann Tschech als heimlichen Star-Architekten bezeichnet, habe ich nachgelesen, den keiner kennt. Und der deutsche Großkurator, Kunstvermittler Kaspar König hat den Begriff geprägt, Artists Artist. Also Künstler, die nur Künstlern bekannt sind, die für Künstler wichtig sind. Und er hat im Zusammenhang mit Hermann Tschech von einem Architekt gesprochen, also einem Architekten, der für Architekten besondere Wichtigkeit hat, den Architekten kennen. Und dies auch international. Ja, und Hermann Tschech vertritt mit der Gruppe AKT Österreich auf der diesjährigen Architekturbiennale, eigentlich der Mekka für Architektur. Und es ist nicht das erste Mal, ich glaube, das ist das fünfte Mal, dass Sie bereits hier...
Dass ich überhaupt hier auftrete, nicht immer als Vertreter der Nation.
Ja, sondern im Rahmen der Gesamtbiennale. Ja, und Tschech ist für mich der Wiener Architekt, der wie kaum ein anderer mit Bauten und auch Umbauten Bars, Lokale, Wiens Atmosphäre mitgeprägt hat und sich wie kaum ein anderer auch mit Wiens Architekturgeschichte, vor allem der Moderne, auseinandergesetzt hat. Geboren in Wien, 1936, stimmt das?
Ja.
Siebten Bezirk, hat an der Filmschule Wien studiert, an der Technischen Hochschule, an der Akademie der Bildenden Künste und seit 1979 hat Architekt Tschech auch sein eigenes Architekturbüro. Wie gesagt, ein herausragender, unglaublich vielseitiger Architekt zum einen, zum anderen aber auch Denker und Autor, der sich stark eben mit den Klassikern der Architekturgeschichte, Loos, Wagner, Frank und anderen beschäftigt hat. Hat auch unterrichtet, war Professor, Gastprofessor an der Akademie, an der Harvard University und an anderen Universitäten. Ich darf ein paar Werke nennen, die Sie vielleicht auch kennen. Die Verglasung, die Winterverglasung der Wiener Staatsoper, der Loggia der Wiener Staatsoper, dann der Umbau Souterrain Palais Schwarzenberg, die Volksschule Fuchsröhrenstraße, das Café im Mack damals, das Theatercafé in Wien, der Umbau der Bank Austria des Hauptgebäudes, das...
Einiges davon besteht nicht mehr.
Besteht nicht mehr. Und dann natürlich Dinge, die man vielleicht mit Ihnen nicht direkt verbindet. Ein städtebauliches Gutachten, Oranienburg, eine Hochhausstudie für Innsbruck. Also ein sehr weitschichtiges, umfangreiches Werk.
Also das muss man dazu sagen, die Hochhausstudie für Innsbruck hat das Fazit gehabt, dass Innsbruck keine Hochhäuser braucht.
Ich werde Sie auf Hochhaus noch ansprechen. Das ist ja in Wien auch eine Debatte, die vor allem, was den Heumarkt angeht, geführt wird. Nicht? Es wird auch immer darauf hingewiesen, dass Sie ein Meister des kleinen Maßstabs seien, so akribisch bis ins Detail hinein arbeiten würden. Und da habe ich auch nachgelesen, Sie wurden bezeichnet als Protagonist einer neuen stillen Architektur, die nur spricht, wenn sie gefragt wird. Und Begriffe spielen auch eine Rolle in Ihren Arbeiten, nämlich den Begriff des Umbaus, aber auch der Manierismus. Ja, und neulich ist ein Buch erschienen, Ungefähre Hauptrichtung, zum Geburtstag eigentlich herausgekommen.
Das ist eine Artikelsammlung, die eine frühere Artikelsammlung fortsetzt. Mhm. Die damalige hat geheißen Zur Abwechslung. Beides sind Titel von einzelnen Artikeln, die drin vorkommen.
Fast schon programmatisch für Ihre Architektur. Ja. Ich komme auf die stille Architektur zurück, die nur spricht, wenn sie gefragt wird. Die Frage, wann soll Architektur sprechen?
Naja, wenn sie gefragt wird. Also sie sollen vor allem nicht nerven.
Ja.
Also das ist natürlich ist Architektur ein Ausdruck, aber der sehr oft eben im Hintergrund bleibt und zunächst nach nichts ausschaut.
Das heißt eigentlich auch der Respekt vor dem Kontext.
Ja, auch, ja.
Sie haben...
Muss aber nicht sein, kann auch einmal dem Kontext widersprechen. Das gibt da, also Regeln sind da das eher unangebracht.
Ne? Sie haben unter dem Titel, ich habe hier den Katalog, das Buch eigentlich, Partizipazione, Das ist sozusagen das Buch zu Ihrem Biennale-Beitrag zusammen mit AKT, dem Kollektiv. Und da wollten Sie eigentlich, war die Idee sozusagen, die Biennale der Bevölkerung Venedigs frei zugänglich zu machen, in diesen Pavillon hin zu öffnen zum angrenzenden Stadtteil, nicht? Und darüber hinaus vielleicht auch die Frage zu stellen, was bedeutet diese Biennale für die Stadt? Welche Verfügungsmacht hat sie inzwischen entfaltet über den Raum? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat diese Biennale? Es ist nicht zustande gekommen, es ist eigentlich es ist Makulatur geblieben, weil die Brücke, die sie dann gebaut haben, die endet an der Mauer. Ist das Ziel schon erreicht, indem man eine Debatte schafft?
Na, zunächst muss man sagen, dass das eine Arbeit ist, die zusammen mit einem jungen Architekturkollektiv gemacht wurde, eben diesen Akt, ja. Abkürzung für Architektur, Kritik, Theorie oder Architekturkunsttheorie, weiß ich jetzt gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Und die Grundidee, nämlich das Bodenproblem, dieses abstrakte Problem, dass der Boden nicht vermehrbar ist und besonders in der Altstadt von Venedig nicht vermehrbar ist, weil da Wasser rundherum ist, dass Architektur mit Bodennutzung zu tun hat und die Basisinterventionen von Architektur sind Trennung und Verbindung. Also das ist das Elementare, wo man zunächst keine Formen sieht, wo es nicht auf die Formen ankommt, wo möglichst viele Leute sagen, sowas haben wir noch nie gesehen, sondern wo es um das Befinden und die Situation von Menschen geht. Und diese abstrakte Idee hat die Teilung des Pavillons, die ja zunächst einmal sehr einleuchtend ist, weil der Pavillon dezidiert symmetrisch ist. Der Pavillon von Hoffmann 1934 ist eigentlich unmodern, wie viele Pavillons in den Giardini, nämlich dass er symmetrisch ist. Aber diese Symmetrie erlaubt genau das darzustellen, ganz plausibel. Wir machen mit den beiden Hälften je was anderes. Diese Idee war schon da und diese Gruppe hat mich eingeladen. Für mich war es natürlich erfreulich, dass die mit meiner Position, dass die für die breit genug und differenziert genug ist, dass sie damit was anfangen können. Und ich habe zunächst gefürchtet, das bleibt abstrakt. Also das ist ein symbolisches Statement. Das ist aber nicht der Fall gewesen, weil die haben von Anfang an mit der Bevölkerung im Umkreis agiert und also die kennengelernt. Da gibt es eine Menge von Initiativen und auch Demonstrationen über die Jahre hinweg, die sich auf die nicht ganz simple Rolle der Biennale in der Stadt richten. Natürlich ist die Biennale ist ein wichtiger Faktor des Profils von Venedig. Geistig und kommerziell, ökonomisch. Aber das ist nicht so einfach, dass die Biennale nur Vorteile hat. Die hat sich über die Jahrzehnte immer mehr ausgedehnt und hat damit erstens Bevölkerung vertrieben. Also die Biennale ist nicht am Verlust der Bevölkerung allein schuld, aber sie mir wirkt da in diesem komplexen Geflecht mit. Und das waren in den 50er Jahren waren das noch 175.000 Einwohner und jetzt sind es bereits unter 50.000, also weniger als ein Drittel. Und der Biennale ihre exkludierende und expandierende Rolle bewusst zu machen. Und es war auch gedacht als eine freundschaftliche Zuwendung der Bevölkerung gegenüber, dass die von der Stadtseite, der Pavillon liegt ja am Nordostende.
Die ganzen Mauern herum müssen, sondern direkten Zugang auch bekommen.
Ja, dort auch, und zwar auch ohne Eintritt zu zahlen, aber dann über die Hälfte des Pavillons nicht in die Biennale kommen. Also wir wollten die Biennale nicht um Einnahmen bringen. Und das ist nicht erlaubt worden, aber damit haben wir auch gerechnet. Wir sind ja schon ganz zu Anfang in einer Pressekonferenz gefragt worden, was macht ihr, wenn das nicht erlaubt wird? Und dann haben wir gesagt, dann wird's noch interessanter, denn dann kommt das Problem wirklich heraus. Und die freundschaftliche Zuwendung zur Bevölkerung bleibt dann zwar aus, aber die Ambivalenzen der Biennale und ihrer Rolle, die auch darin besteht, dass Mieten immer höher werden, dass Grundpreise, Objektpreise immer höher werden und dass also die Biennale praktisch eine Immobilienagentur betreibt, eine eigene, die sich außerhalb des Biennale-Areals und nicht nur im Arsenale, das ja einmal ein Planungshoffnungsgebiet der Stadt war und immer wieder dafür argumentiert worden ist, sondern in alle möglichen, also Palazzi und Kirchen, aber auch irgendeine Werkstatt, wenn irgendeine Werkstatt oder Geschäft frei wird, wird es schon renoviert als Galerie, und obwohl noch gar kein Mieter da ist. Nicht, oder?
Also ich habe auch das Gefühl, dass das Konzept sozusagen aufgegangen ist, nämlich diese Kritik an der Biennale in der Biennale zu transportieren.
Ja, also das hat vielleicht meine doch auch Ausstellungserfahrung mit sich gebracht. Das ist das Wichtigste, dass ein gerade auf der, wo man einer Dutzende Pavillons hintereinander besuchen will und für jeden Pavillon nur ein paar Minuten Zeit hat, dass er in diesen wenigen Minuten das Wesentliche, die Basis-Message versteht und dann aber auch überall eintauchen kann in die Forschungen. Also diese Gruppe, dieses Kollektiv hat ja weithin über die Geschichte der Biennale geforscht, hat also die Initiativen, die es in der Stadt gibt, rekognosziert und kontaktiert, und die haben auch sehr so positiv mitgewirkt und waren sehr erfreut über diese Möglichkeit. Und jetzt findet das nicht statt, diese Zuwendung, aber dann, wenn es nicht zustande kommt, ist es eben umso interessanter.
Sie haben ja schon angesprochen, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist. Sie haben offenkundig auch aus Respekt vor Ihnen Sie eingeladen, hier zusammenzuarbeiten. Und Sie sind ja Teamwork gewohnt. Sie haben ja vielfach auch mit anderen Architekten zusammengearbeitet. Und auch dieses Projekt heißt Partizipation. Was halten Sie von Partizipation in der Architektur und auch von Teamwork? Es gibt ja auch Leute, die sich sozusagen als Einzelkämpfer da präsentieren.
Naja, das ist die eine Seite, dass es natürlich einen Willen zu einem Ausdruck gibt in der Architektur, aber umgekehrt, es gibt auch die Bestrebungen zu sagen, das soll aufgehen im übrigen und im übrigen Environment eigentlich nur zunächst einmal nicht nerven und als Hintergrund stützen. Also der Hintergrund ist gleichzeitig etwas, was nicht unwesentlich ist, sondern was halten muss, wo man sich quasi anlehnen kann. Und ich bin eigentlich auch mit diesem Aspekt der Teamarbeit aufgewachsen sozusagen. Ich bin vielleicht einer der letzten, zumindest in Wien, einer der letzten lebenden Schüler von Konrad Wachsmann, der in seiner Salzburger Sommerakademie über 5 oder 6 Jahre einen ganz wesentlichen Einfluss auf die österreichische Architektur gehabt hat. Und der hat die Anonymisierung des Entwurfs eigentlich betrieben. Also nicht nur, dass jetzt ein Teamarbeit auf verschiedenen Sparten arbeitet, sondern also, dass es Statiker gibt und ein Bauphysiker und verschiedene Fachgebiete, sondern dass auch der Entwurf kollektiviert und anonymisiert wird. Und das bringt gewisse Einstellungen mit sich. Wenn ein Team funktioniert, dann identifiziert sich ja jedes Mitglied mit dem Gesamtergebnis.
Das war hier auch so.
Das war hier auch so, aber das heißt, das hat zur Folge, dass jeder glaubt, alles ist von ihm.
Und, das ist aber ganz schönes eigentlich.
Ja, aber deswegen das lässt sich ja gar nicht rekonstruieren, was dann wirklich was von wem ist. Ja. Und deswegen soll man dieser Sache gar nicht nachgehen, sondern man nennt immer alle Teilnehmer und es ist eben alles von allen.
Also Akt und Tschech.
Ja, genau.
Ich darf vielleicht in Ihre Jugend ein bisschen abschweifen. Woher kommen Sie? Hat für Ihre Familie Kunst und Architektur eine Rolle gespielt? Gab es da bei Ihnen, wann gab es erstmals den Wunsch, quasi Architekt zu werden? War da ein Initiationserlebnis? Haben Sie einen tollen Bau gesehen? Oder was? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe eigentlich verschiedene Berufe erwogen. Von meinen Eltern ist da, meine Eltern waren Gastronomen, also mein Vater war gelernter Kellner, mhm, und die haben dann einen Betrieb übernommen nach dem Krieg oder überhaupt erst angelegt. Und ich habe verschiedene Berufe erwogen, also ich habe zum Beispiel ein Berufsberatungsheft einmal in die Hand bekommen und da ist gestanden, also räumliches Vorstellungsvermögen und so. Dann hat man gedacht, das habe ich eigentlich. Und dann ist aber auch gestanden Schwindelfreiheit. Und da haben wir gedacht, also da bin ich im Zweifel, ob das der Fall ist, aber vielleicht baue ich keine Hochhäuser. Ja. Und dabei ist es geblieben.
Das wäre eine Frage gewesen, die ich Ihnen später noch stellen wollen. Sozusagen wäre mal auch der Traum da gewesen, ein Hochhaus zu bauen.
Ja, genau. Ja. Ja.
Also nicht schwindelfrei damit erledigt.
Ich bin übrigens halbwegs schwindelfrei, also bin ich dann später draufgekommen.
Sie haben
der Sartre hat ja ein interessantes Definition des Schwindels gegeben. Er hat gesagt, der Schwindel ist nicht die Angst hinunterzufallen, sondern die Angst hinunterzuspringen.
Und die Angst haben Sie nicht, zumindest. Ich komme auf Ihre Eltern zu sprechen, aber eigentlich auf dem Bau, nämlich das Ballhaus, das Sie, glaube ich, 1962 mit Kollegen, dem Wolfgang Misselbaum, Reinhard Nohal, gestaltet haben. Und da haben Sie ja schon auch mit Ihrem Interesse für die Moderne, auf der einen Seite Hoffmann, aber dann natürlich Loos wahrscheinlich noch stärker gearbeitet. Inwieweit hat eigentlich dieses Interesse für die moderne Auseinandersetzung mit der Moderne, vor allem mit der österreichischen Moderne, Ihre Architektur beeinflusst?
Naja, sehr massiv. Und dieser Einfluss ist zunächst gekommen aus der Arbeitsgruppe 4. Mhm. Also den Architekten Holzbauer, aber vor allem Kurrent und Spalt.
Ja.
Mhm. Und die schon in den 50er Jahren begonnen haben, diese abgerissene Information über die österreichische Moderne auszugraben, geradezu, also zu studieren, aber auch die internationale Moderne. Und es hat aber damit, ich habe einmal die Formulierung gebraucht, die Arbeitsgruppe 4 hat nicht nur die moderne Architektur nach Österreich gebracht, sondern gleichzeitig den Modernismus überwunden.
Sie haben diskutiert und sich damit auseinandergesetzt.
Indem auch Sie zum Beispiel Leute wie uns, die wir damals schon im Team dieses Restaurant Ballhaus gemacht haben, dazu angeregt haben, einmal den Begriff, den literarischen Begriff der Montage oder den bildnerischen der Collage anzuwenden und Dinge zu verwenden aus der Vergangenheit. Wir haben da eine Hoffmann-Tapete, Hoffmann-Sessel-Entwürfe, einen Hoffmann-Stoff wiederherstellen lassen, aber das waren Entwürfe aus verschiedenen Zeiten. Also ein Lokal, das Hoffmann selbst nie gemacht hätte. Das als Dekoration zu verwenden, in der Einsicht, dass man eine Dekoration, dass erstens eine Dekoration in einem Lokal berechtigt ist, weil man das auf eigenen Willen und kurzfristig aufsucht, dass aber diese Dekoration gar nicht herstellbar wäre in einer vernünftigen Entwurfszeit für uns. Und das also quasi als Zitat anzuwenden, aber eben mit einer Distanz, die also auf diese Wirkung anspricht. Das war etwas, was der Kurrent zum Beispiel später als Manierismus bezeichnet hat. Ich habe den Begriff Manierismus gern verwendet, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen.
Das wollte ich gerade anschließen. Nämlich zum Manierismusbegriff. Ich erinnere mich schon lange her, ich habe mal von René Gustav Hocke gibt dieses Buch Die Welt als Labyrinth, nicht, wo er abgrenzt zwischen Klassizismus und Manierismus. Und Manierismus jetzt nicht als kunsthistorische Kategorie an.
Genau, nicht das jetzt als Haltung, der späte Renaissance.
Haltung, sondern, sozusagen. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Haltung, die für Sie gilt dann.
Ja, der Manierismus hat später dann wir haben damals den Ausdruck Manierismus noch nicht verwendet, aber für mich war Manierismus dann später eine Haltung, die Partizipation erlaubt. Es ist nämlich so, dass wenn Partizipation in den 70er Jahren war die Überlegung der Mitbestimmung, ja, dass Nutzer mitbestimmen können, wie das ausschaut.
Bei dem Projekt wieder.
Sind wir auch bei dem Projekt, obwohl da die Gruppe ACT es wieder ein bisschen anders sieht. Mhm. Aber die Haltung, dass man etwas einbezieht, was ein fremder Wille ist, nämlich die Nutzer und so weiter. Das ist ja erstens nicht leidensfrei. und zweitens ist es nicht nur jetzt pragmatisch, wie Räume eingeteilt werden, sondern Partizipation heißt auch, dass man auch ästhetisch das bereit ist aufzunehmen, was einem vielleicht nicht passt und was ihm falsch vorkommt, unter Umständen sogar. Also dass Manierismus eine breitere Haltung des Entwurfs ist, die etwas einbezieht, was zunächst nicht vom Entwerfenden oder von der Entwerfenden kommt.
Sie haben vorher die Montage sozusagen als literarische Methode oder Vorgangsweise auch angesprochen. Ich habe gelesen, dass Sie haben das irgendwo gesagt, mein kritisches Vorbild war Karl Kraus, auch wenn man in diese Schuhe nicht hineinsteigen kann. Ist da Kraus mehr als die Weltsicht von Kraus angedacht, sozusagen der Skeptiker?
Naja, Kraus und dann eben im Zusammenhang damit Loos, die haben zum Unterschied, sagen wir, von Konrad Wachsmann, das Interesse und die Akzeptanz der Vorfabrikation und dieser technologischen Fragen doch ein abstraktes Moment hat, war Kraus für mich ein Beispiel für eine kritische Instanz, die nicht von allgemeinen Moralregeln ausgeht. Kraus war ein Moralist, aber immer in der Betrachtung des Einzelfalls. Also er hat den bestimmten Fall betrachtet und hat nicht allgemeine ethische Regeln auf Einzelfälle angewendet.
Das gilt auch für Ihre Arbeitsweise,
genau,
was Architektur angeht.
Durchaus, ja.
Und daher auch diese Vielfalt letztlich.
Ja.
Da fragt man sich, viele Architekten leben ja davon, dass sie sowas wie eine Marke kreieren.
Ja? Ja.
Das heißt, durch Wiederholung letztlich auch bestimmte Elemente, und wenn man dort steht, sagt man, das ist ein Bau von dem und dem. Ja? Also man könnte es auch Handschrift nennen. Das ist bei Ihnen viel schwieriger.
Na, mich interessieren auch andere Architekten viel mehr, von denen man zunächst nicht sagen kann, von wem das ist. Ja. Und dann sagt man, ah ja, das kann nur von dem sein, zu der Zeit.
Da darf ich Sie fragen, ja auch. Wenn man trotz all dieser Vielfalt Ihrer Entwürfe, Ihrer Ideen, Ihrer Bauten, wo würden Sie sagen, gibt es so einen Kern, so das, was man als Handschrift nennen könnte? Wo man dann sagt, wenn man ein paar gesehen hat, ja, das ist natürlich von Hermann Tschech.
Naja, das ist natürlich aufgetreten, diese Reaktion oder dieser Eindruck. Ich habe mich dann gewundert, dass man das imitieren kann. Also, es stimmt schon.
Also, die Leute haben sie schon wahrgenommen als Hermann Tschech. Ja. Vielleicht ganz allgemein.
Aber auch manchmal mit Zweifeln. Also, da sieht man was und dann, gut. Und dann kommt man drauf, ja, das ist eigentlich plausibel, dass das von Tschech ist. Ja.
Vielleicht ganz allgemein gefragt, was macht für Sie einen guten Architekten aus?
Naja, das ist eine
Architektur, ist schwer zu beantworten.
Ist eine der schwierigsten Fragen. Die Qualität ist ganz, Josef Frank hat's beantwortet mit der Regel, die auch nicht viel hilft. Man sollte seine Umgebung, wir sollten unsere Umgebung so gestalten, als wäre sie durch Zufall entstanden. Aber wie man das macht, ist natürlich eine zweite Frage, weil sozusagen den Entwurf dem Zufall zu überlassen, führt auch nicht zu einem brauchbaren Resultat. Also, dass man sozusagen alles geschehen lässt und wartet, was herauskommt. So erreicht man diesen Eindruck nicht, sondern im Gegenteil, dann kommen Dinge heraus, die nach scheinbaren Absichten aussehen und die man gar nicht gehabt hat. Ja.
Da komme ich zur Frage, wie Sie überhaupt an ein Projekt rangehen, also zur Genese sozusagen eines Projektes. Wie ist da das Verhältnis von Planung auf der einen, ja, und dann die Ausführung auf der anderen Seite? Ist da Flexibilität? Gibt es da dann Veränderungen während des Bauens? Ja?
Naja, zunächst stelle ich mir gar nichts vor, sondern man steht eben vor dem Problem und vor der Umgebung und vor dem Platz und wo das ist und hört, was die Leute wollen dort und dann bauen sich Entscheidungen auf und dann kommt erst eigentlich eine Methodik dazu, dass man sagt, aha, das wäre möglich, aber jetzt, was ist, wenn ich das Gegenteil mache? Oder etwas Konträres. Da gibt's dann Gegenpositionen, mögliche immer, dass man, allein die Symmetrie, wenn ich eine Küche mache, dann ist es vielleicht interessant, wenn ich die umdrehe, ist sie dann vielleicht besser. Wenn ich das nicht mache, auch bei einem Bauwerk, ne, dass ich die umgekehrte Lösung versuche, dann habe ich eine 50%ige Chance, dass ich das Bessere erwische. Aber wenn ich beide Möglichkeiten erörtere, dann habe ich eine höhere Chance.
Das heißt, eigentlich ist es ein Job zu sagen.
Naja, immer komplizierter, immer verrechtlichter. Also alle möglichen Kontrolleure und Instanzen beweisen ihre Existenzberechtigung damit, dass sie nachher Prozesse führen. Und sagen Sie Ihrem Auftraggeber, da hätten Sie sich noch Geld holen oder einsparen können, warum haben Sie das nicht gemacht? Und Architekt ist natürlich einfach immer schuld. Ne? Das ist ja im praktischen Leben so. Wenn irgendwas nicht stimmt, was hat sich der Architekt da überlegt? Ne? Und das ist aber auch im Rechtsverkehr so. Ne?
Sie haben ja trotzdem immer weiter gebaut.
Ja? Naja, mit sparsamen Einnahmen, sagen wir.
Na gut, als Architekt ist ja nicht unbedingt der Beruf, den man wählt, um wirklich reich zu werden.
Ne? Ja, das ist ja ein Irrtum. Der Philip Johnson hat zwar gemeint, ja, hat eben auch deswegen gemeint, ja. So, als Architekt muss man entweder von Haus aus reich sein oder eine reiche Frau haben. Ne?
Sie haben es trotzdem geschafft.
Ja.
Es gibt, der Dietmar Steiner, der Architekturkritiker, leider verstorbene Architekturkritiker, hat gesagt, über sie erquält Bauherren und Handwerker bis zur Selbstzerfleischung mit nichts anderem als Architektur. Ist es die Liebe zum Detail, die sie da und zum Handwerk und zur Präzision, die sie da treibt, oder?
Naja, Handwerk würde ich gar nicht, also ich bin jetzt nicht ein Kenner aller Detailmetiers, also zum Beispiel ich kenne natürlich die wichtigsten Holzarten, aber ich suche Hölzer, die zusammenklingen in irgendeiner Außen- oder Innenerscheinung dann eher nach hell und dunkel aus, als dass ich jetzt verschiedenen Holzarten nachgehe. Man, was man wissen muss, ist, welche Hölzer härter und welche weicher sind, aber das, also das ist nicht so im Vordergrund.
Womit quälen Sie dann den Bauherrn?
Naja, eigentlich mit Überlegungen, die unter anderem auch Zeit kosten, die freilich auch dann der Bauherr haben muss.
Ja. Um Geld.
Naja.
Diese
Überlegungen führen jetzt keineswegs, die haben ja auch nicht den Sinn, die Kosten zu steigern, sondern im Gegenteil. Ein großer Teil von Überlegungen, die dem Architekten Zeit und damit Geld, weil er ja Mitarbeiter hat, Zeit und Geld kosten, dienen der Einsparung. Ja, also man könnte fast sagen, je mehr Arbeit drinsteckt, desto weniger kostet diese Maßnahme.
Wir haben vorher über die Vielfalt Ihrer Architektur gesprochen. Da stellt sich die Frage, die wahrscheinlich Architekten ja öfters fragen, gibt es so etwas wie ein Signaturprojekt, ein Projekt, von dem Sie der Meinung sind, dass sich Ihre Haltung sozusagen verdichtet in diesem Projekt. Würden Sie da eines nennen können?
Naja, ich tue es nicht sehr gern, ja. Mhm. Aber es gibt ein Objekt, in dem ein kleines Objekt, also das war ein Innenraum, das kleine Café, das hat einfach sehr viele Möglichkeiten mitgebracht in seiner Struktur. Ja, das hat Pfeilervorlagen in allen vier Ecken gehabt, der obere Raum, mit dem man dann eben arbeiten konnte und die Tiefe herstellen konnte, sodass die Spiegelung von 1,5 Pfeilern sich planmäßig und geometrisch richtig vervollständigt zu 3 Pfeilern mit dem Spiegelbild. Es gibt in der Architektur natürlich die Entwicklung von 2 Säulen, von Doppelsäulen beim Louvre oder so. Aber es gibt selten, oder eigentlich kenne ich es nirgends, außer in einem Fall, dass 3 Pfeiler nebeneinander stehen. Und das ist im Palast in Ankara von Erdogan. Da sind 3 Pfeiler nebeneinander angeordnet, was für mich einzig in der Architekturgeschichte vorkommt.
Also und da haben wir Verbindung Erdogan und Tschechien.
Ich hab nachgeforscht, ob der Architekt vielleicht in Wien studiert hat, ist aber nicht der Fall.
Das war nicht Holzmann.
Nein, türkischer Architekt.
Ein türkischer Architekt. Der hat auch gebaut. Sie haben auch mal gesagt, das eigentliche künstlerische Material, also ich zitiere Sie jetzt, der Architektur ist nicht der Baustoff, nicht die Konstruktion, die skulpturelle Form, nicht einmal der Raum oder das Licht, es ist das Verhalten von Menschen. Was sind da die entscheidenden Fragestellungen für Sie in der Architektur, wenn Sie den Menschen so zentral in den Mittelpunkt setzen?
Naja, einfach, es geht da nicht sozusagen um das Menschliche im Bauen, wie der Plischke das formuliert hat, was man missverstehen kann. Also das könnte irgendeine dunkle oder konservative Humanisierung gemeint sein. Ja. Das ist es nicht. Es geht um ganz primitive Sachen. Mhm. Wenn ich einen Sessel und einen Tisch habe, dann müssen die einfach 30 Zentimeter Abstand haben. Genau. Wenn der Tisch zu niedrig ist, das geht noch, aber wenn der Tisch zu hoch ist, kann man schwer essen. Und da kommt da zum Beispiel ein schlechteres Gespräch in Gang an dem Tisch. Und oder wo ich in welche Richtung ich gelenkt werde, ganz ganz allgemein, also oder ob ich mich wo anhalten kann, und also das ist ja teilweise durch Regelungen festgeschrieben, aber andererseits erfassen diese Regelungen nicht immer das Wesentliche.
Das heißt eigentlich auch ganz bei der Funktionalität. Das muss
ich bezeichne das nicht so gerne als Funktionalismus, weil die Funktion ist meiner Ansicht nach der irreführendste Begriff in der Architekturtheorie.
Die das behauptet haben, meistens Dinge gebaut haben, die eben dann unbequem waren.
Aber es ist nicht so, dass die Funktion vorher klar ist und dann muss ihr die Architektur folgen, sondern die Funktion entsteht durch den Entwurf, genauso wie die Konstruktion oder das Licht, die sind vorher nicht da. Es ist nicht so, dass das ein Zwang von außen ist, dem man jetzt im Entwurf folgt, sondern der Entwurf produziert die Funktion. Ich muss das nur denkend erarbeiten, was da passiert.
Kommt ein Begriff dazu, auf den Sie mal in einem Interview eine Frage, wo Sie gesagt haben, die lasse ich mir gerne stellen, das ist der Begriff der Irritation.
Der?
Irritation.
Ja.
Inwiefern ist Ihre Architektur mit Irritation verbunden? Wie wichtig ist Ihnen das?
Naja, indem zum Beispiel eine Form, die man gewohnt ist und die üblich vorzufinden ist, indem die in einen anderen Zusammenhang gebracht wird und dann womöglich dann auch einen Zusammenhang, der auch ihren Sinn anders interpretiert oder möglicherweise überhaupt erst wieder bewusst macht.
Hört man da auch den Begriff Überraschung?
Durchaus, ja. Das kann auch eine Überraschung im Gebrauch sein, dass ich plötzlich, also ein Beispiel ist für mich zum Beispiel die Beschriftung der Londoner Underground.
Ja.
Da sind also die Würsten, Tunnels und Ecken und da geht man irgendwo hin und plötzlich weiß man nicht, wo geht's weiter und genau dort ist das Schild, das man braucht.
Also es würde Sie auch nicht stören, wenn man Ihre Architektur unter Umständen mit dem Begriff freudige Überraschung verbinden würde.
Durchaus, ja. Aber nicht in dem Sinn, dass es mich stört oder genau, behindert.
Ja. Ne? Offenkundig gibt es Lieblingsprojekte oder Dinge, mit denen Sie sich wirklich intensiv beschäftigt haben. Da haben Sie auch sozusagen die Wiener Atmosphäre mitgeprägt. Ich nenne nur das kleine Café, Sie haben es vorher angesprochen, die Wunderbar, das Salzamt, das Immervoll, heute Gasthaus Böschel. Und Sie haben auch einen Text verfasst, das Lokal. Was reizt Sie so an Lokalen, an Wirtshäusern?
Naja, dass sie ganz vordergründig zeigen, auch wie sich jemand verhält. Ich meine, wenn man in einem Bürobau oder in einem Wohnungsbau, erfährt man unter Umständen erst nach Jahren, ob das angenommen wurde. Und während in einem Lokal sieht man es unmittelbar nach der Eröffnung, was die Leute machen und wie sie sich verhalten. Ja, oder dass ich ein Gsims habe und dort kann ich mein Glas hinaufstellen und weiß damit zwar, dass mein Glas dort steht, aber ich weiß gleichzeitig, dass das kein offizieller Stehplatz ist, dass ich da ausweichen muss, wenn einer vorbeigehen will. Aber das ist an Lokalen, wie es im Englischen heißt, Places, ein bisschen allgemeiner, ist das leicht abzulesen, aber das ist nur das konkreteste Beispiel von Architektur. Ich bin nicht gern in der Schublade eines Kaffeehausarchitekten. Ja, da kommt man zwar schwer heraus, wenn man einmal ein Kaffeehaus gemacht hat und dann noch ein zweites und das ist auch gut, dann kommt man schwer aus der Schublade heraus, aber in der möchte ich nicht unbedingt.
Ich darf nur andere Schublade ansprechen oder Klischee, das mit Ihnen immer verbunden wird. Das ist so, der Hermann Tschech beherrscht besonders die kleine Form. Ja, und da kommen dann eben genau diese Beispiele, nicht? Auf der anderen Seite haben Sie auch städtebauliche Gutachten gemacht, die kommen dazu, dann ist die Hochhausstudie, dann haben Sie ja auch mit dem Krischanitz, glaube ich, zusammen und dem Neuwirth diese Anlage Generationen Wohnen geplant, also das Werk ist wesentlich weiter. Stört Sie das, wenn man immer wieder sozusagen kleine Form anspricht?
Naja, stören, es ist eine Reduktion auf Dinge, die halt zufällig mehr zustande gekommen sind. Aber wir haben zum Beispiel gerade mit der Arbeitsgruppe 4 zusammen in der Zeit der Willensentscheidung, dass Wien eine U-Bahn bekommt in den 60er Jahren, haben wir ein alternatives U-Bahn-Netz entwickelt. Ein U-Bahn-Netz, das zum Beispiel auch diesen pragmatischen Zug gehabt hat, dass in der Innenstadt nicht nur ein Linienkreuz ist, das heißt, es ist in der ganzen Innenstadt ein Punkt, wo mehrere Linien, nämlich zwei, angeboten werden am Stephansplatz. Mhm. Wir haben ein Netz vorgeschlagen, das die innere Verteilung besser regelt, nämlich dass drei Punkte in der Innenstadt, also drei Linien, ein Dreieck bilden. Also an dieser Diskussion habe ich mit anderen eben zum Beispiel mit der Arbeitsgruppe 4 lebhaft teilgenommen. Ich habe auch eine kleine Ausstellung damals gemacht.
Sie haben ja auch flexible Wohnbaukonzepte entwickelt. Konzepte, die zum Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, Raumhöhen bis zu 4 Meter möglich gemacht haben. Auch, glaube ich, fast schon im sozialen Wohnbau.
Ja, genau.
Wo das eigentlich immer reduziert wird und die Leute dürfen ja nicht größer wie 2 Meter sein, dann stoßen
sie an. In dem Bau, den Sie genannt haben, ist das der Fall. Da gibt es eine Raumhöhe von etwas über 4 Meter, sodass einerseits jemand auch eine Galerie da einbauen konnte, um oben einen Schlaf- oder Arbeitsplatz oder was zu realisieren. Aber allein diese größere Höhe ist einfach eine großzügige Lebenserfahrung, die man hat. Die Baugesetze und die Berechnungen, wie man auch Kosten berechnet und so, die gehen immer davon aus, dass man das Minimum einhält. Und das ist 2,50, aber das ist nur... Das kann man gelegentlich überschreiten, wenn man diese Absicht hat.
Bauen ist ja auch immer teurer geworden. Für viele ist Wohnraum nicht mehr leistbar. Liegt es auch an den Architekten? Und was könnte man dagegen tun? Weil diese Idee des sozialen Wohnbaus ist ja durchaus etwas, was Sie auch mitvertreten. Nur scheint es immer schwerer zu sein, dass Menschen überhaupt sich Wohnungen leisten können.
Naja, das führt eben zu den sogenannten Smart-Wohnungen, die dann eben an der Fläche reduzieren. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich kann auch eine kleine Wohnung sehr, sehr gut durchgeplant sein, aber in Wirklichkeit, der wirkliche Komfort beim Wohnen ist einfach die auch unnötige Fläche, die man hat. Und es ist ja auch, durch die Verkleinerung wird die Wohnung ja auch nicht um so viel billiger, weil zwar die Fläche reduziert wird, aber nicht die teuerste Fläche, weil die Küchen und Badezimmer, also die teureren installierten Flächen, die müssen ja doch mehr oder weniger gleich bleiben.
Hochhaus. Sie haben ja in meiner Studie gemacht, wo Sie gesagt haben, Innsbruck braucht kein Hochhaus. Wie stehen Sie überhaupt zu Hochhäusern? Weil da sind wir auch wieder bei dem Punkt Verdichtung, Raumproblematik in den Städten, Verdichtung des Bauens. Stehen Sie Hochhäusern prinzipiell skeptisch gegenüber? Oder anders gefragt, würden Sie mal gerne auch ein Hochhaus bauen?
Ja, der Roland Reiner hat ja gegen das Hochhaus argumentiert, hat auch zum Beispiel nachgewiesen, dass die Bodenersparnis durch die Einführung von Hochhäusern, sowohl Scheiben wie Türmen, ja nicht wirklich steigt, proportional, wenn das Haus doppelt so hoch ist, braucht es nicht die halbe Fläche, das ist ein Irrtum, oder verbraucht nicht die halbe Fläche wegen Belichtungs- und Erschließungs- und anderen Fragen. Aber ich würde das nicht, wie Roland Reiner, zu einer Regel machen, dass das Hochhaus an und für sich schlecht ist. Es ist eine
halbe Bauform. Würden Sie mal gerne eins bauen?
Ja, ich habe sogar einmal eins entworfen. Es gibt ein Projekt von mir auf der Donauinsel, die jenseits der Donau in der Donau City hat es ein Projekt gegeben, der Bauplatz, der dann von Hans Hollein bebaut wurde, weil da schon Vereinbarungen bestanden haben. Das wäre übrigens ein ganz originelles Hochhaus gewesen. Das hätte nämlich von verschiedenen Seiten verschieden ausgesehen in seiner Geometrie, so dass ein achtloser Stadtbesucher, wenn er die beiden Seiten einmal hintereinander oder gesehen hat, in zwei Hochhäuser in Erinnerung behalten konnte. Also hätte sich erst später aufgeklärt, dass das dasselbe Haus nur von zwei Seiten ist. Also ich bin keineswegs gegen ein Hochhaus. Das hat selbst im Wohnbau seine Berechtigung, die ihm ja eben Roland Reiner und seine Zeit eben total abgesprochen hat.
Es gibt ja diesen allgemein bekannten, los zugeschriebenen Satz, quasi Ornament ist Verbrechen. Und da geht's vielleicht schon auch um die Frage, ich darf vielleicht in dem Zusammenhang einen Satz zitieren von Mies van der Rohe, der gesagt hat, Schönheit ist der Glanz des Wahren, also da wird so eine ethische Komponente hereingebracht, nicht wahr? Ob jetzt die Ethik in der Funktionalität besteht oder sonstige Zuschreibungen an die Architektur sind, bleibt es mal dahingestellt. Aber die Frage nach der Schönheit, spielt Schönheit für Sie eine Rolle in der Architektur? So subjektiv dieser Begriff auch ist.
Naja, Schönheit ist, also da muss man aufpassen, wenn man mit Schönheit argumentiert, dass man nicht in das Fahrwasser von dem unsäglichen Sargmeister kommt, der also Schönheit sozusagen quantitativ sich vorstellt. Schönheit besteht eben, Sie haben vorher von Irritation gesprochen, Schönheit ist etwas, was zunächst eine Irritation einführt und dann zu einem Verständnis. Also eine Kunstwahrnehmung überhaupt ist die Abwechslung der Reaktionen sich wundern, dass man sich über etwas wundert und im Anschluss etwas versteht. Und das geht aber weiter. Man wundert sich dann noch einmal und versteht das wieder. Und diese Irritationen oder Auflösungen, das ist Schönheit. Das ist die geistige Reaktion auf eine Wahrnehmung.
Sie haben sicher noch Träume, die Sie noch nicht erfüllt haben. Was würden Sie noch gerne bauen?
Na, ich wollte immer eigentlich gern ein Theater bauen. Ne? Egal welcher Größe, es könnte auch was Kleines sein. Aber Theater ist eine Aufgabe, wo man, also im Idealfall, wo man, was, wenn man hineingeht, immer dichter wird und immer konzentrierter. Und wenn man dann an der Grenze zwischen Sitzen, zwischen Zuschauer und Spielfläche steht, weiß man, warum man da herein wollte. Die heutigen Theater, zum Unterschied von Konzertsälen, haben die Theater, also sind eher vergrößerte Pfarrsäle. Sie haben einen Guckkastenrahmen und dann haben sie parallele oder fast parallele Reihen nach hinten und die einzige Spannung im Raum besteht darin, dass man weiter vorn sitzen möchte.
Und da würden Sie gern was dagegen tun.
Ja, na, die klassischen Theater haben nicht nur das Spiel im Auge gehabt, sondern auch die anderen Zuschauer. Die haben sich selbst vergewissernd auch selbst gesehen.
Apropos Träume, von einem Architekten, der eine ganze Hauptstadt bauen durfte, Oskar Niemeyer, der hat in seinem Buch Wir müssen die Welt verändern gesagt, die Architektur ist nur ein Vorwand, wichtig ist das Leben. Teilen Sie?
Ja, würde ich vollkommen teilen. Ja. Das Leben ist, drum ist Architektur Hintergrund, weil alles andere Leben ist.
Herr Tschech, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen. Dankeschön.